Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
I always did what I wanted to do. That's what I've done every day of those 64 years. I've done what I wanted to do every day.
Abschied von David Hockney hier bei Fazit. Der britische Maler ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Ein Mann, der das Leben zu genießen wusste, bis zuletzt produktiv blieb und Weltruhm erreichte. Vor allem mit seinen Bildern vom bewegten Wasser, The Bigger Splash und viele andere. Ganz und gar nicht der Schönheit gehuldigt hat der Dramatiker Werner Schwab sein Stück. Die Präsidentinnen feierte heute Abend am Münchner Residenztheater Premiere. Eine, kann man sagen, Gegenwelt zum kalifornischen Swimmingpool. Und ab jetzt gibt es im Festspielhaus Hellerau nahe Dresden immer wieder taiwanesisches Tanztheater. Den Auftakt machte heute Abend die Timur Dance Company. Und damit herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Manche nannten ihn den Matisse der Popart. Freunde und Bekannte attestierten ihm eine lebenslange Neugier und das Publikum stand Schlange bei seinen Ausstellungen. David Hockney, britischer Maler, der lange in Kalifornien lebte, er ist jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben. Seine Karriere fing in den 1960er Jahren an. Seine Malerei feierte die Schönheit des Alltags. Die ja vor Licht und Farbe strotzenden Bilder betörten die Fans und erreichten bei Auktionen Höchstwerte. Franziska Hoppen erinnert an das Leben und Werk von David Hockney.
Farbe sei etwas Fröhliches, sagte David Hockney einmal im hohen Alter, der Künstler mit der Hornbrille und den bunt karierten Anzügen, und seine Kunst solle fröhlich sein.
Color is a joyful thing. I want my art to be joyful, actually.
Vielleicht auch, weil Hockney in den Hungerjahren der Nachkriegszeit aufwuchs, geboren 1937 als eines von fünf Kindern. Er habe schon früh gewusst, er wollte Künstler werden.
From about 8 years old, I wanted to be an artist.
Und so beschäftigte sich der Student am Royal College of Art erst mit abstraktem Expressionismus, später faszinierte ihn Pop-Art. Doch in den 60ern zog Hockney aus dem grauen Großbritannien nach Los Angeles in den USA und fand dort sein Paradies. Licht, Freiheit und die Möglichkeit, seine Homosexualität zu erforschen. Es hat die Energie der USA mit einem Hauch von Mediterranem. Mit seinen farbenfrohen und lichtdurchfluteten Bildern von schimmernden Swimmingpools wurde Hockney dann bekannt. Das Spiel aus Licht und bunter Farbe, sein Markenzeichen. Was mir daran besonders gefallen hat, war die gewisse Absurdität, etwas zu malen, das nur eine Sekunde lang zu sehen ist, während ich allein für den Spritzer 7 Tage gebraucht habe. Sein wohl bekanntestes Werk, A Bigger Splash, zeigt einen dieser blauen Pools vor Palmen und sonnigem Himmel, in den gerade jemand hineingesprungen sein muss, denn das Wasser spritzt im hohen Bogen und durchbricht die Stille. Alex Farquharson, Direktor der Kunstgalerie Tate Britain. Wenn man an die übrigen berühmten Poolgemälde denkt, sind sie wie Liebesbriefe an Südkalifornien und an das freizügige, schwule Leben, das er dort in der Sonne führen konnte. Hockneys Bilder faszinieren bis heute. Der Auktionator bei Christie's in New York kam 2018 kaum hinterher, als sich die Gebote für das Gemälde Porträt eines Künstlers, Pool mit 2 Figuren, sekundenschnell in die Höhe schraubten. Der Zuschlag fiel bei 90,3 Millionen US-Dollar. Damit hatte Hockney zeitweise den Titel als weltweit teuerster lebender Künstler inne. Er sehe sich die Dinge eben ganz genau an, sagte Hockney einmal. An einer Pfütze etwa könne er sich erfreuen, wo andere nur Regen säen.
I do look closely. Things. I can look at a puddle and get pleasure out of them. Most people think it's just raining, don't they?
Auch am Fotografieren probierte sich der Künstler, doch die Linse könne die Schönheit der Dinge und die Weite einfach nicht richtig einfangen.
The camera can't get the beauty of this. It just can't get the space, the thrilling space I'm in.
Dafür freundete Hockney sich ab 2010 mit dem iPad an, zeichnete darauf Landschaftsbilder und den Wechsel der Jahreszeiten. Kunstkritiker lobten Hockneys Experimentierfreudigkeit und seine Neugier auf neue Medien, auch im hohen Alter. Er mache einfach immer weiter, erzählte er einmal einem Journalisten. bis zum Schluss.
You just go on and on.
Ich mache immer weiter, bis ich umfalle.
Till you fall over.
Is that your plan?
Das ist Ihr Plan?
I'm still a smoker. I mean, I just
noch rauche ich. Irgendwann falle ich um. Das macht mir nichts aus.
I don't mind.
Franziska Hoppen über David Hockney, den britischen Maler, Bühnenbildner und Fotografen, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Und am Telefon ist Yilmaz Civior, Direktor des Museums Ludwig in Köln. Guten Abend.
Guten Abend.
Bigger Splash, zweifelsohne das berühmteste Gemälde von David Hockney, der Swimmingpool, das Wasser, das Spiel mit den Farben. Löst dieses Hockney-Gemälde bei Ihnen auch so viel aus wie bei Millionen anderen Menschen?
Das kann man so sagen, ja. Das ist wirklich ein sehr spannungsreiches Bild, weil es erstmal auf der Oberfläche sehr ruhig wirkt. Man sieht keine Menschen. Man sieht aber die Wasserspritzen, also die Spuren von menschlicher Handlung, nämlich von dieser Person, die ins Wasser gesprungen ist. Und das ist auch interessant, maltechnisch zu sehen, wie die Flächen des Gemäldes äußerst glatt angelegt sind, also wie bewusst Hockney damit auch spielt. Und diese Wasserspritzen auf einmal zu abstrakten Linien werden. Also einerseits ist das ganz naturalistisch, das Bild. Also Sie sehen die Handlung oder Sie sehen das Motiv sehr gut. Und dann, wenn Sie genauer hinschauen, merken Sie, es geht auch sehr viel um Malerei hier.
Ich finde es trotzdem eine Sensation, dass dieses Bild so berühmt wurde. Also man könnte ja jetzt auch mal sagen, so ein paar Wasserspritzer und damit geht der Mann durch die Decke in den 60er Jahren. Wie kam es dazu?
Es liegt bestimmt daran, dass David Hockney damit auch ein Lebensgefühl einfängt und eine Atmosphäre, wie sie typisch ist für diese Zeit. Man kann das eigentlich gut vergleichen mit dem Bild, was wir auch hier im Museum Ludwig haben. Das ist ja auch ein Pool, der Sunbather, der Sonnenbader von 1966, der am Pool liegt. Und da ist es auch so interessant, dass erstmal, wenn Sie über das Motiv sprechen, also ein Pool, der vielleicht ja per se nicht so etwas Aufregendes ist, aber wie Hockney es dann gelingt, eine Atmosphäre herzustellen, in diesem Fall dieser Mann, der am Pool liegt, und auch das Begehren des Blicks als Begehren des Malers von David Hockney auf diesen Mann, wie sich das widerspiegelt. Und bei A Bigger Splash ist es auch so, dass die Wohnform, also dass es eine Upper Society ist mit Pool und dieses modernistische Gebäude, was man sieht. Also er zeigt immer viel mehr, als eigentlich unmittelbar zu sehen ist.
Hat denn David Hockney seine eigene Herkunft? Er kam ja aus einer Arbeiterfamilie mit vielen Geschwistern. Abgestreift und das nie wieder irgendwie thematisiert?
Er hat das nicht wirklich als eigentliches Thema verwendet, aber ich würde sagen, man kann das schon in der Arbeit sehen von ihm. Vielleicht auch die bewusste Abwendung, also die Hinwendung zur Natur oder auch die Hinwendung zu einem kalifornischen Lebensgefühl im Gegensatz zu dem grauen England und die einfache Herkunft, die er hatte, dieses wirklich ja auch lebensbejahende Gefühl, was sich in seinen Bildern ausdrückt. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum er auch vielleicht so berühmt geworden ist, dieses unglaublich Positive, was vielleicht auch als Abkehr von seiner einfachen Herkunft zu deuten ist.
Vermutlich könnte man es auch Hedonismus nennen, oder?
Hedonismus ist ein gutes Schlagwort. Ich glaube, es ist aber viel politischer, als man eigentlich denkt.
Also doch politisch, ja?
Auf jeden Fall, weil er hat auch selber gesagt, beispielsweise unser Bild The Sunbather im Museum Ludwig, das er ja in Los Angeles gemalt hat, das ist für ihn auch gerade Ausdruck einer liberalen, befreienden Gesellschaft. Denn Sie müssen sich vorstellen, Sie haben seine Herkunft aus England erwähnt. Da war noch bis 1967 Homosexualität illegal. Und er hat selber in einem Interview gesagt, wie wichtig es für ihn war und wie befreiend, in Kalifornien, in Los Angeles dann auch so leben zu können, wie er das möchte.
Haben Sie ihn eigentlich mal persönlich kennengelernt?
Nur als junger Student und wirklich nur guten Tag, Herr Hockney.
Also guten Tag, Herr Hockney.
Nie einen engen Austausch mit ihm. Aber mein Kollege Stefan Diederich hier am Haus, der hat mit ihm ja gearbeitet. Wir hatten ja eine große David Hockney-Retrospektive. Und genau, also das Haus ist eng mit ihm verbunden. Er ist uns auch sehr, oder war, muss man ja jetzt leider sagen, uns auch sehr zugetan, weil dieses ikonische Werk, was wir von ihm besitzen, dieses frühe von 1966, ist auch für ihn, war das immer ein ganz zentrales Werk. Was bedeutete das? Er wollte, dass wir es ausleihen zu Retrospektiven. Und er wird ja jetzt in einem Jahr eine große Retrospektive erhalten in England, in der Tate. Und da wollte er natürlich auch, und das werden wir auch machen, jetzt natürlich nach seinem Tod, Tod noch viel mehr. Wie gesagt, quasi sein letzter Wunsch an uns zumindest war, dass wir den Sunbather in die Retrospektive schicken.
Ja, die haben die Ausstellung erwähnt, 2012 im Museum Ludwig, eine Ausstellung, in der dann auch Landschaftsmalerei gezeigt wurde, spätere Werke von David Hockney, als er schon wieder nach Großbritannien zurückgekehrt war. Und da hat er ja anscheinend so ein bisschen was anderes gemacht als vorher. Wie hat sich denn sein Stil oder sein künstlerischer Ansatz im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt?
Das würde ich sagen, ist sowieso eine Hauptqualität von ihm, was mich auf jeden Fall auch sehr bei ihm fasziniert hat. Er hat ja sehr früh diese ikonischen, wiedererkennbaren Werke geschaffen. Damit hätte er eine ganze Karriere über weitermachen können und großen Erfolg damit haben können. Und er hat trotzdem quasi das Risiko gewagt, seinen Stil immer wieder zu verändern im Laufe der Jahre. Auch die Sujets, dass er später viele Dackelstillleben beispielsweise gemalt hat oder seine direkte Umgebung, große Landschaftsbilder. Und was ich wirklich sehr beeindruckend finde, dass er früh auch beispielsweise das iPad, also neueste Technologien für die Kunst benutzt hat. Und da es ihm auch gelungen ist, trotz dieser neuen Technologie quasi ein typisches David Hockney-Gefühl zu erzeugen.
Mhm. Offenbar ein Mensch, der lebenslang neugierig blieb und gut gelaunt möglicherweise und zuversichtlich in die Zukunft blickte.
So habe ich ihn auch aus der Ferne wahrgenommen und so konnte man das in der Ausstellung hier im Museum Ludwig sehen. Und ich muss sagen, der Sunbather von 1966 ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder hier in unserer Sammlung. Und das will bei unserer tollen Sammlung ja schon was heißen. Und das ist auch mein Lieblingsbild, weil es zum einen so politisch ist, also für eine queere Lebenshaltung spricht, aber auch, weil es wirklich einfach gute Laune macht und uns Hoffnung auch schenkt.
Yilmaz Chivior, Direktor des Museums Ludwig in Köln, über den verstorbenen Maler David Hockney. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das Festspielhaus in Dresden-Hellerau hat eine lange Tanztradition, die es bis heute pflegt. Dazu gehört, wie überall in der Kultur, der Blick über den Tellerrand hinaus. Die neue Tanzreihe Taiwan Moves lässt dann aber doch aufhorchen. Es handelt sich nämlich um eine langfristige Kooperation mit der Tanz- und Kunstszene Taiwans. Das Ganze hat einen handfesten wirtschaftlichen Hintergrund, denn der weltgrößte Chiphersteller TSMC, der baut ja in Dresden gerade ein Werk, in dem später auch taiwanesische Fachkräfte arbeiten werden. Und in Hellerau wird der kulturelle Brückenbau geprobt, auch vom Chip-Hersteller subventioniert. Entsprechend offiziell wurde die neue Tanzreihe heute Abend eröffnet. Für uns dabei war die Ballettkritikerin Elisabeth Nehring. Elisabeth, irgendwie ja schon so ein besonderes Ding, diese Tanzreihe. Man könnte sagen, so eine internationale Public-Private Partnership vielleicht. Ist das Ganze eine groß angelegte Marketingkampagne?
Das würde ich nicht sagen. Die Idee zu dieser Reihe, die kam ja aus Hellerau. Es gibt eine lange Verbindung und bei dem Kurator André Schallenberg zumindest auch eine jahrelange Kenntnis der Tanzszene Taiwans. Und da hat sich also über eine längere Zeit Interesse entwickelt, Tanz aus Taiwan zu zeigen, was dann nochmal genährt wurde von der Tatsache, dass in den nächsten Jahren eben viele, wie du gesagt hast, taiwanesische Facharbeiter kommen werden und man mit der Präsentation zeitgenössischer Kunst oder respektive zeitgenössischem Tanz aus Taiwan den Blick auf eine Kultur weiten kann, von der wir doch, das habe ich jetzt zumindest auch ein bisschen in der Vorbereitung gelernt, einen eher vereinfachten Eindruck haben und die viel komplexer ist, als wir denken. Und dann ist Hellerau an die Foundation des Chip-Herstellers rangetreten und hat eben nach finanzieller Unterstützung für die Reihe gefragt, konnte damit überzeugen. Also deswegen würde ich sagen, es ist keinesfalls eine Marketingkampagne, aber du hast natürlich recht, Marietta, wenn du sagst, das ist für den zeitgenössischen Tanz ein anderer Fördermix als bisher üblich.
Mhm. Ja, den Auftakt heute hat die international bekannte Tanzkompanie Timur Dance gemacht. Wofür steht die denn?
Also auf jeden Fall für die Verwurzelung in der eigenen indigenen Kultur, die der Paiwan. Die Company ist aus der Community der Paiwan entstanden. 3% der taiwanesischen Bevölkerung stammen ja aus verschiedenen indigenen Volksgruppen und da gibt es eben sehr unterschiedliche handwerklich-künstlerische Ausdrucksweisen. Zum Beispiel bei den Paiwan sehr farbenfrohe Kostüme, auch Ornate genannt. Die sind sehr ganz charakteristisch, haben wir heute Abend auch auf der Bühne gesehen. Das sind so mehrlagige Gewänder Hosen, Röcke, Überwürfe, alles so über und untereinander, bestickt in Schwarz, Rot, Gold, Braun, aufwendiger Kopfschmuck mit Glöckchen, die bei jedem Schritt hell klingen. Dann gibt es natürlich traditionelle Tanzformen mit festgelegten Schrittkombinationen. Und das Entscheidende bei Timor Dance ist aber, dass die nicht in der Ausübung dieser traditionellen Kulturtechniken verbleiben, sondern sie immer mit zeitgenössischen Ausdrucksformen verbinden oder westlichen. Zum Beispiel auch, indem sie verschiedene Musiken mixen. Heute Abend war das Chopin und indigene Musik der Paiwan. Können wir vielleicht mal reinhören?
Hört man es so ein bisschen klimpern und klackern im Hintergrund? Das sind wahrscheinlich die Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer. Elisabeth, bezieht dieser Abend denn auch gesellschaftlich oder politisch Stellung?
Ja, also die Ausgangsfrage dieses Stückes ist ja, wie können wir unsere indigene Kultur pflegen, ohne dass wir wie im Zoo angeschaut werden? Und das alleine hat ja eine gesellschaftliche Relevanz. Und man denkt am Anfang, wenn sie jetzt so weitermachen, also mit den traditionellen Kostümen und Tänzen, am Anfang wird es nicht funktionieren, dann schauen wir sie wie im Zoo an. Und dann fangen sie ja an, das aufzubrechen. Also das beginnt sich ja ganz schnell aufzulösen. Die Tänzer legen nach und nach die Kleidungsstücke ab. Sie reihen sich dann wieder in den Tanz ein, bis sie in Unterwäsche auf der Bühne stehen. Und dann beginnt ja eigentlich so ein großer Akt der Befreiung von allem Formalen und von allem Zeremoniellen. Und es werden verschiedene Mittel eingesetzt. So ein von der Decke hängende Videokamera, die die Tänzer von oben im Bild einfängt und dabei ihre Körper und Gesichter verzerrt, vergrößert, verkleinert. Es gibt ganz viel slapstickhafte Szenen mit Körperkomik. Es gibt Momente, in denen die Tänzer singen und die Zuschauer mitsingen, was mühelos funktioniert, weil das einfach witzig und charmant und auch ein bisschen kindlich ist. Es gibt Einblendungen von KI-generierten Videos und einen gefakten Instagram-Livestream mit Kommentaren. Also der Ideen- und Einfallsreichtum, auch wirklich technische Mittel von heute mit reinzunehmen in diese Produktion, ist einfach fabelhaft und gibt noch natürlich einen frischen Blick auf die Ausübung einer Kultur, die tausende von Jahren alt ist.
Und steht das exemplarisch für die Tanzszene Taiwans?
Ja, es gibt auf jeden Fall eine breit aufgestellte Tanzszene in Taiwan, die sich in den letzten Jahren sehr ausgefächert hat. Viele freie Kompanien, die sehr professionell arbeiten. Und was sicher auch interessant ist zu wissen, ist, dass Taiwan eine ganz aktive Kulturdiplomatie betreibt und vor allen Dingen Künstler fördert, die ihre künstlerische Identität aus den Einflüssen des pazifischen Raums beziehen. Also gerade so Gruppen, die sagen, wir wenden uns jetzt so mal unserer indigenen Kultur zu. Und dafür steht Timor Dance, die wir heute Abend gesehen haben. Und es wird ja noch eine Reihe von ganz verschiedenen Künstlern geben. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein.
Ja, Elisabeth Nehring über Taiwan Moves, die neue Tanzreihe in Dresden-Hellerau. Vielen Dank, Elisabeth.
Dankeschön.
Werner Schwabs Stück Die Präsidentinnen gehört zum Zyklus der sogenannten Fäkaliendramen, die immer mal wieder an deutschsprachigen Theatern aufgeführt werden, wie auch seine Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos oder Übergewicht, Unwichtig, Unform. Schwab hatte ja eine sehr kurze, aber enorm intensive Schaffensphase, bevor er 1994 an einer Alkoholvergiftung starb. Seine Stücke sind radikal, vulgär, politisch unkorrekt. Man kann sagen, ein Wühlen im Dreck, für das Schwab aber eine ganz eigene Sprache erfand.
Das Einzigartigste aus der verrücktesten Sprache, dass alles das da mit der Sprache möglich ist, ist besser noch, und zwar um einiges,
als das Bleigießen. Nicht, dass das Bleigießen ungünstiger wäre, um kein Quantum ungünstiger,
aber unschöner, als das Beste aus der verrücktesten Sprache zu machen, als das Einzigartigste überhaupt, was das schönste Sprachemachen anbelangt, das überhaupt möglich ist.
Das ist also ein Ausschnitt, ein ja unverfänglicher Ausschnitt aus Die Präsidentinnen, neu inszeniert von Claudia Bauer am Münchner Residenztheater. Heute Abend war Premiere und für uns dabei Michael Lages. Hallo, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Vielleicht nochmal für alle, die den Stoff nicht kennen. Wer sind denn die Präsidentinnen und was ist mit ihnen los?
Ja, der Titel führt natürlich erstmal zielstrebig in die Irre. Es handelt sich keineswegs um Frauen, die irgendwie Präsidentin aus irgendeinem Grund geworden sind, sondern es sind einfache Frauen. Eine ist Putzfrau, die andere weiß man nicht so genau, was ihr Beruf ist. Die dritte ist im Wesentlichen damit beschäftigt, Klos zu reinigen, und zwar besonders dann, wenn sie verstopft sind. Das wird ziemlich ausführlich und ein bisschen eklig ausgebreitet, was sie da macht. Und diese Frauen reden quasi ohne Punkt und Komma den ganzen Abend über miteinander, übereinander, gegeneinander an und erzählen ihre Geschichten. Und die Sprache, die sich dabei entwickelt, das ist das, was da gerade eben in diesem ersten kleinen Chor zu hören war. Das ist eine Sprache, die sich quasi immer zu selbst beglaubigt. Es gibt noch ein anderes Zitat von Werner Schwab, was auch im Text vorkommt. Die Sprache, die die Präsidentinnen erzeugen, sind sie selber. Also Sprache, als Werner Schwab hat den Begriff Sprache benutzt, Sprache, die tatsächlich dafür zuständig ist, dass die Figur allein aus dieser Sprache sich entwickelt. Und das war immer das Interessante an diesen Stücken.
Er hat ja mit dieser Sprache dann auch schnell für Aufmerksamkeit gesorgt, der Werner Schwab, aber eben natürlich auch mit der Drastik, wie sie wohl auch ein Hermann Nitsch probte. Was mag die Regisseurin Claudia Bauer daran gereizt haben?
Na, erstmal ist es sozusagen ein historisches Wiederbegegnen mit einer Ausdrucksform, die eben tatsächlich ziemlich vergessen ist. Es gab vor kurzem in Weimar die Wiederbegegnung mit einer Faustbearbeitung von Werner Schwab, die ist schon posthum erschienen, also nach seinem frühen Tod. Das ist eine Art und Weise, im Theater zu sprechen und zu spielen, die ist fast wieder verschwunden. Also ganz selten gräbt mal einer jemand das aus. Und was Claudia Bauer daran interessiert, glaube ich, ist die Grundsätzlichkeit, mit der diese Wesen, die da sprechen, diese drei Frauen haben auch leichte, durchsichtige Masken auf, also sind nicht ganz wirklich, sind aufgeplustert mit riesigen Brüsten und riesigen Hintern zu so monströsen Wesen, sind also teilweise sehr echt dadurch, dass die Sprache sich in ihnen und aus ihnen heraus entwickelt. Gleichzeitig sind sie extrem gekünstelt, also keine realen Figuren, niemand darf auf die Idee kommen, dass es dabei um realistische Porträts sich handeln könnte. Und ja, sie kämpfen halt um ihre Träume. Die eine sucht sich den Tubisten in der Band beim Schützenfest oder was für ein Fest das da gerade ist, das gespielt wird, sucht sie sich aus und will irgendwie eine Affäre anfangen. Die andere hat einen heimlichen Verehrer, das ist der Schlachter im Viertel, der heißt Wottila, fast so ähnlich wie der Papst, also der ehemalige Papst, der auch vorkommt im Video. Das ist zu der Zeit entstanden, als Karol Wojtyla Papst war. Die dritte ist eben tatsächlich so ein wirklich total ausgestoßenes Wesen, die jüngste, Maritl, also eine Maria. Zum Schluss ist sie so eine Art Marienerscheinung, wird sie in einem im Bühnenbild von Andreas Auerbach, dessen zentrales Bild so eine Art ja, Raum für Marienstandbilder ist. Also bühnenhoch im Hintergrund, einen heiligen Verehrungsort. Und die tatsächlich wendet sich im Laufe des Stückes immer schärfer gegen diese älteren Frauen, die sich irgendwie eingerichtet haben mit ihren absurden Träumen, mit ihren unrealisierten Vorstellungen von Liebe und Leben. Und sie macht die richtig gemein fertig, indem sie erzählt, dass die Familien auftauchen und sich von diesen alten Frauen einfach trennen wollen, die abschaffen wollen, sie entsorgen bis zum Gehtnichtmehr. Das ist sehr, sehr hart, sehr schmerzhaft. Und ist vor allen Dingen immer ein Dokument für so eine Seelenzerrissenheit, in der Schwab gelebt haben muss. Weil sonst schreibt man sowas nicht. Ne?
Ja. Aber es hört sich ja auch nach einem klassischen Thema an. Also etwas, was inhaltlich immer noch eine Gültigkeit hat, wie vor 30, 35 Jahren auch.
Naja, weil es kein richtiges, reales Thema hat, wo man sagen könnte, das ist jetzt anno 2026 anders. Und das muss man anders erzählen. Deswegen ist es tatsächlich der Reiz, den ich vor inzwischen 37 Jahren empfunden habe, als die ersten Stücke rauskamen und ich die auch gesehen habe, der ist genau der gleiche, wie er es heute ist. Und das ist tatsächlich, und das ist vielleicht das Bedauerliche ein bisschen an dem Abend, nichts daran neu. Es führt zu nichts Neuem.
Ja. Das heißt, wie hat Claudia Bauer das inszeniert? Also der Stempel, den Sie erwartet haben, den hat sie dem Stück nicht aufgedrückt.
Was tatsächlich Claudia Bauer gemacht hat, die einzige wirklich sozusagen prägnante Regieidee, ist, dass sie zum Schluss zweimal drei Kopienpaare dieser drei Frauen auf die Bühne stellt, die nochmal in den Anfang des Textes reingehen. Also die Kinder oder Kindeskinder dieser drei Frauen, die wir da gerade gesehen haben, weil sie nämlich heute Kinder sind, die das Gleiche nochmal erzählen, quasi anfangen, das Gleiche zu erzählen. Wenn Sie möchten, können Sie sagen, daraus zieht Claudia Bauer den Hinweis darauf, daran hat sich nichts geändert. Die Kinder heute sind genauso wie ihre Großmütter damals.
Man konnte an diesem kleinen Ausschnitt aber, den wir gehört haben, ja schon erahnen, das ist ein Theater, bei dem sich Schauspielerinnen vermutlich austoben können. Haben Sie das denn heute Abend gemacht?
Ja, das ist ein Fest für Schauspielerinnen. Das sind in diesem Fall Katja Jung, Miriam Schröder und Lisa Wagner, die Jüngste. Die machen das fabelhaft. Das ist das Beste, was man mit diesem Stück machen kann, was sie machen. Ich frage mich allerdings tatsächlich, ob es mehr ist als eine historische Wiederbegegnung mit einer Verstörung von vor über 30 Jahren oder ob man aus diesem Text irgendwas tatsächlich essentiell Neues machen könnte. Das hat Claudia Bauer gar nicht erst in Angriff genommen. Man könnte ja auch alles mit drei Männern besetzen beispielsweise. Im Moment wird ja ständig gecrossgendert. Aber so mutig ist sie dann doch nicht. Sie setzt auf den Reiz, den schwarzen, schrecklich schlimmen Charme, den Werner Schwab damals vermittelt hat. Und er wirkt noch heute, ja.
Michael Lages über die Inszenierung der Präsidentinnen von Werner Schwab am Münchner Residenztheater. Am Sonntag ist die nächste Vorstellung. Vielen Dank, Herr Lages.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der von US-Präsident Trump eingesetzte Vorstand des Kennedy Centers in Washington versucht in letzter Minute, den Namen des Präsidenten an der Fassade des Kulturzentrums zu belassen. Am Abend stimmte der Vorstand dafür, die Aussetzung eines Urteils von Bundesrichter Cooper zu beantragen. Dieser hatte Ende Mai entschieden, dass Trumps Name rechtswidrig zum Namen des Kennedy Centers hinzugefügt worden sei. Er hatte angeordnet, sämtliche Verweise auf Trump bis Freitag zu entfernen. Nach Ansicht von Rechtsexperten und Abgeordneten kann eine Namensänderung nur vom Kongress beschlossen werden. Die US-Popsängerin Ariana Grande hat die Regierung von Präsident Trump aufgefordert, ihre Musik nicht länger für politische Zwecke zu nutzen. Auslöser ist ein in dieser Woche veröffentlichtes Video des Weißen Hauses auf der Plattform TikTok. Es dreht sich um Einwanderungspolitik und ist mit Grandes Lied Bye aus dem Jahre 2024 unterlegt. In dem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte Menschen festnehmen und ihnen Handschellen anlegen. Zuvor hatten sich bereits andere Musiker verbeten, mit der Trump-Administration in Verbindung gebracht zu werden, etwa die deutsche Band Alphaville oder die US-Sängerin Sabrina Carpenter. Mit nur 36 Jahren ist Taylor Swift als jüngste Frau in die Hall of Fame der Songwriter aufgenommen worden. Die Jury begründete die Aufnahme der Sängerin mit ihrer Fähigkeit, sich als Songwriterin zu wandeln und in unterschiedliche Klangwelten einzutauchen. Bisher war die jüngste aufgenommene Frau Carol Bayer-Sager. Ihr wurde diese Ehre 1987 zuteil, im Alter von 43 Jahren. Der jüngste Musiker, der jemals aufgenommen wurde, bleibt Stevie Wonder. 1983, da war er 32 Jahre alt. Durch den Zusammenschluss entsteht eines der größten Musikunternehmen der Welt. Das Bundeskartellamt hat die Fusion der Bertelsmann-Musiktochter BMG mit dem US-Unternehmen Concord genehmigt. Nach Aussage von Behördenpräsident Mundt gibt es mit Universal Music, Sony Music und Warner Music auch noch deutlich größere Anbieter. Nun müssen noch Wettbewerbsbehörden in weiteren Ländern zustimmen. Bertelsmann hatte 2008 einen großen Teil seines Musikgeschäfts an Universal und Sony verkauft. Nach seinem Wiedereinstieg investierte das Gütersloher Unternehmen vor allem in den Erwerb von Musikkatalogen. BMG repräsentiert Künstlerinnen wie Tina Turner und Kylie Minogue. Concord hat unter anderem Jazzmusiker wie Miles Davis im Programm. Das Deutsche Historische Museum hat heute ein Bronzerelief an die belgische Stadt Dinant zurückgegeben. Das Kunstwerk aus dem Jahr 1927 stammt vom Bildhauer Franz Högelin und ist Teil eines Denkmals in Dinant. Es erinnert an die Erschießung von mehr als 670 belgischen Zivilistinnen und Zivilisten durch deutsche Soldaten am 23. August 1914. Wie die Museumsstiftung mitteilte, konnte dank intensiver Recherchen die Provenienzgeschichte des Bronzereliefs im Detail nachvollzogen werden. Danach wurde die Gedenktafel zur Zeit der deutschen Besatzung Belgiens während des Zweiten Weltkriegs 1942 entfernt und nach Berlin gebracht.
Das Filmfestival Visions of Iran gehört seit vielen Jahren zu den festen Terminen in Köln, aber aufgrund der politischen Situation schaut man möglicherweise noch genauer und interessierter hin, was an Filmen aus diesem Land momentan kommt. Diesem Land, in dem der Regisseur Jafar Panahi gerade wegen heimlichen Drehens eines regierungskritischen Films zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Gedreht wird trotzdem weiter, das ist die gute Nachricht aus dem Iran, was für Filme dabei entstehen können. Darüber habe ich mit dem Festivalleiter Armin Fasanifar gesprochen. Guten Abend.
Ja, hallo.
Was sind denn so die großen Themen, die in den Filmen verhandelt werden, die jetzt in Köln beim Festival zu sehen sind?
Die Filme sind letztendlich immer so konkret, wie sie sein können und dürfen. Und gerade bei dem Dürfen hat man ja in den letzten Jahren immer mehr rote Linien hinter sich gelassen. Das heißt, wir sehen immer mehr Filme, wo Frauen ohne Kopftuch auftreten. Wir haben einige Filme, wo auch queere Themen auftauchen. Das waren alles völlig rote Linien, die werden aber jetzt tatkräftig überschritten und da tobt ein Kulturkampf.
Das heißt, man wird aufmüpfiger, ja?
Ja, es ist ein Kampf zwischen einer brutal alles widerspenstige, niederschlagenden Regierung und einer jungen Bevölkerung, die irgendwann auch das sich nicht mehr gefallen lassen möchte und dann alle Schlupflöcher sucht. Und da ist die Kultur möglicherweise eines.
Wie wird es denn dann filmisch umgesetzt? Also ich habe von einem Film gehört, da können wir auch gleich mal reinhören, der heißt Inside Amir. Und da fährt jemand mit dem Fahrrad durch Teheran.
Ja, also da haben wir einen Protagonisten, der das tut, was wir ganz selten im iranischen Kino sehen, nämlich mit dem Fahrrad durch Teheran fahren. Ein Moloch mit 1 Million Autos und nicht existierenden Verkehrsregeln, so kommt es dem Außenstehenden vor, und einer Smog. Glocke, und in diesem, ja, in diesem Symbol quasi des Regimes sucht sich dieser junge Vertreter der Generation Z nochmal seine Freunde auf, von denen er sich verabschiedet, um dann das Land zu verlassen. Und das trägt er mit so einer gewissen Melancholie, und die zieht sich auch durch einige Filme der Generation Z, wo sich die jungen Leute fragen, ja, das ist meine Heimat, hier habe ich mir meine Schlupflöcher geschaffen, und andererseits reisen und ziehen immer mehr meiner Freunde weg. Und das fangen wir auch mit zwei Filmen an. Der andere ist halt The Crowd. Da geht es um eine Gruppe, offensichtlich irgendwie als queer markierter Menschen, die versuchen, eine Abschiedsfeier für einen Freund zu veranstalten. Für uns ganz einfach. Im Iran ist Party verboten. Da muss man sich im Underground auch wieder Nischen suchen und schaffen.
Kann denn ein Film aus dem Iran eigentlich noch unpolitisch sein?
Das ist die Frage, eine große Frage. Letztendlich gibt es natürlich auch im Iran Filme, die Familienkomödien sind, die irgendwie die klassischen Propagandathemen bedienen. Aber Autorenfilmer, Independent, Arthouse-Film ist dann doch mit sehr wachem Blick auf die Gesellschaft und ja die augenblicklichen Zustände, die ja sehr traurig sind.
Und kann man in diesen Zeiten noch im Iran leben, wenn man solche Filme dreht?
Das ist eine gute Frage, die kann ich auch gar nicht mehr so beantworten, weil der Kontakt zu den Filmschaffenden sehr schwierig ist. Ich bin früher regelmäßig gereist, wir hatten früher auch regelmäßig Gäste aus dem Iran. Das ist A, durch die Visapolitik Deutschlands und B, durch die jetzt wieder geschlossenen Grenzen wegen dem permanenten Raketenbeschuss und den ständig ausbrechenden Kriegen immer schwieriger. Der Regisseur von Inside Amir, da hatten wir erhofft, dass der kommt. Der kann aber den Flughafen Teheran momentan nicht verlassen. Wir schalten die Gäste dann gerne per Zoom zu. Auch das ist wegen des abgeschalteten Interviews im Moment eine Herausforderung. Und so kann man nicht so richtig reingucken, wie es gerade aussieht.
Aber ich bin überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen, die sind alle nicht mehr im Land. Und die sind jetzt alle bei uns beim Filmfest. Weil man ja denkt, okay, die werden dann vielleicht jetzt auch verfolgt, wenn sie solche kritischen Filme machen.
Das ist ein falsches Bild, dass jeder, der einen kritischen Film im Iran dreht, automatisch verfolgt wird. Es ist ganz viel möglich, allein aufgrund dessen, dass beharrlich Und ohne nachzulassen, immer wieder Filmemacher auftauchen in neuen Generationen, die dann wieder Räume besetzen und Themen visualisieren, was vorher unmöglich war. Und das ist nicht aufzuhalten. Das ist auch gar nicht möglich, dass die Zensur das in der kompletten Breite unterbindet. Die pickt sich dann halt immer den einen oder anderen skandalträchtigen Fall heraus, der dann sofort bei uns Schlagzeilen schreibt.
Sie haben ja einen kleinen Schwerpunkt wohl auch auf Filme aus dem Süden Irans gelegt, Region Hormuz. Was erfahren wir da, was wir aus den täglichen Nachrichtenmeldungen noch nicht wissen?
Ja, dass Hormuz nicht nur ein militärischer Krisenort ist, dass da nicht nur Raffinerien stehen, sondern dass ein multikultureller Schmelztiegel ist seit Jahrhunderten. Hormuz war mal eine der größten Handelsstädte der Welt, ist geprägt von indischen, von afrikanischen, von arabischen und auch portugiesischen Einflüssen, ist sehr bunt. Ganz andere Bilder entstehen da als die, die wir aus dem ja doch eher sehr vertikalen und schwarz-weiß gehaltenen Teheran kennen. Eine sehr bunte Region.
Wie ist denn jetzt die Grundstimmung beim Festival? Die Situation im Land ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten besorgniserregend, aber man hat das Gefühl, es wird immer dramatischer.
Inzwischen ist das leider Dauerzustand. Letztes Jahr fing quasi der Israel-Iran-Krieg genau während unseres Festivals an. Jetzt haben wir erneut einen Kriegsausbruch und unser Publikum, ja, ist mit einem Blick auf die Handys und die aktuellen Meldungen und mit einem anderen Blick auf die Leinwand bei uns und nutzt natürlich dann auch die angebotenen Filmgespräche, um vielleicht mehr zu erfahren, und unterhält sich hinterher rege im Foyer.
Armin Fasanefar über das Filmfestival Visions of Iran. Gestern gestartet und geht noch bis zum Sonntag. Viel Erfolg Ihnen und gute Gespräche.
Ja, vielen Dank.
Seit 30 Jahren ist der Hamburger Bahnhof in Berlin ein Museum für zeitgenössische Kunst, ein typisches Produkt der Nachwendezeit in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost- und West-Berlin gelegen. Die Gegend um den Hamburger Bahnhof hat sich seitdem massiv verändert, aber auch das Programm des Museums, das sich inzwischen Nationalgalerie der Gegenwart nennt. Das 30-jährige Bestehen feiert der Hamburger Bahnhof jetzt mit einer umfassenden Retrospektive seiner Sammlung, der Titel 1000 Mal Berlin, gesehen von Simone Reber.
Wenn man die Hand in die elegant gerahmte Öffnung in der Wand streckt, erklingt das Zirpen einer seltenen Zikadenart, die erst nach 17 Jahren aus der Erde schlüpft und dann die Welt mit ihrem Balzgesang erfüllt. Danach beginnt eine Frau zu summen. Auch wenn Frauen ihre politische Stimme verwehrt wurde, glaubt die Künstlerin Nama Zabar, so durften sie sich doch immer im Gesang ausdrücken. Nama Zabar ist in Tel Aviv geboren und lebt heute in New York. Ihre feine, kaum sichtbare Arbeit weist den Weg durch die Ausstellung, in der die Vielstimmigkeit der Stadt nach der Maueröffnung Thema ist. Die Kuratorin Charlotte Knaub findet den Titel 1000-mal Berlin eine Untertreibung.
Man kann sagen, millionenfach unendlich Berlin. Es geht ja in dieser Ausstellung auch wirklich darum, wie fühlt sich Berlin an? Wie hat sich Berlin angefühlt und wie fühlt sich Berlin für Künstlerinnen an, die immer noch zu uns kommen? Das heißt, wir haben eigentlich unendlich verschiedene Perspektiven auf die Stadt und eine Stadt, die sich immer wieder neu formt.
Die Jubiläumsausstellung feiert die Aufbruchsstimmung nach dem Mauerfall, den Wandel zur Metropole. Das beginnt mit Robert Rauschenbergs Collage German Stroll aus dem Jahr 1990. Auf Spaziergängen hielt der Amerikaner seine Eindrücke vom Osten der Stadt fest, dem Fernsehturm, den Straßenlaternen, der Museumsinsel. Schon 10 Jahre später schreibt Michel Mayeros die Worte Burned Out auf die fast leere Leinwand. Dazwischen lag das Technofieber mit dem Berghain als Tempel der Nacht. Heute schwingt Trauer mit in dem Film Dedicated to the Youth of the World von Jarema Malaschuk und Roman Kimai. 2019 haben die beiden ukrainischen Künstler Raver bei einer Techno-Party in Kiew beobachtet, die später auch im Berghain zu Gast war. Man sieht die existenzielle Verwundung der Tanzenden, ihre Dünnhäutigkeit und die Sehnsucht nach ihrer Jugend. Deutlich sichtbar wird in der Ausstellung, dass die beiden Direktoren, Till Fellrath und Sam Bardawil, das Museum sehr viel internationaler aufgestellt haben.
Since we started here, we have been working very hard to change the institution from within.
Wir haben von Anfang an sehr hart daran gearbeitet, die Institution von innen heraus zu verändern, indem wir Menschen eingestellt haben, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen kamen. Wenn wir jetzt zusammen an einem Tisch sitzen, dann merken wir, dass Berlin hier repräsentiert ist, dass die Welt jetzt in den Gesprächen auftaucht.
Vergleichsweise spät beginnt die Auseinandersetzung mit dem Erbe der DDR und dem Preis der Wiedervereinigung. In gespenstischer Genauigkeit rekonstruiert der Dresdner Filmemacher Mario Pfeiffer einen Vorfall im sächsischen Arnsdorf. In einem Supermarkt überwältigen vier Männer den irakischen Flüchtling Shabazz al-Aziz, weil er angeblich eine Kassiererin bedrohte. Bis zum Eintreffen der Polizei binden sie den Mann, der an Epilepsie leidet, an einen Baum. Zivilcourage oder Selbstjustiz, fragt der Film von Mario Pfeiffer.
Wenn Menschen sich auf Zivilcourage beziehen, ist, glaube ich, die Taktik dahinter, dass es eine Relativierung sein kann. Ich möchte auch niemanden absprechen, Zivilcourage auszuüben, aber man muss als Gesellschaft auch ganz klar eine Linie ziehen, wo hört Zivilcourage auf und wo nehmen Menschen das Recht in ihre eigene Hand, nämlich in dem Moment, wo man jemand in der Mehrzahl, also 4-1, aus einem Supermarkt schleift und an einen Baum bindet.
Einige Zeit später erfriert der Mann im Wald. Sein Betreuer, ein AfD-Mitglied, hat ihn für Wochen aus den Augen verloren. Aufregend ambivalent erscheint der Transformationsprozess in den jüngsten Arbeiten. Andrea Pichel lässt einen DDR-Wachturm dezent golden schimmern. Die vor kurzem gestorbene Biennale-Künstlerin Henrike Naumann übersetzt die Zwanghaftigkeit des alten Systems in eine pseudomoderne Wohnzimmerwand. Tausendmal Berlin, natürlich ist dieser Rückblick zutiefst romantisch. Heute steckt die Stadt fest in Dauerbaustellen und politischer Bräsigkeit. Die Kunst wird an den Rand gedrängt. Der Hamburger Bahnhof ist umzingelt von standardisierter, seelenloser Architektur. So wundert es nicht, was sich Besucherinnen und Besucher vom Museum wünschen. Sie möchten einmal auf dem Balkon stehen. Endlich wieder freie Sicht.
Tausendmal Berlin, die Ausstellung im Hamburger Bahnhof anlässlich seines 30-jährigen Bestehens, vorab gesehen von Simone Reber. Und wir hier bei Fazit kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen hat Charlotte Weinreich gelesen.
Warum ist Rauchen eigentlich ausgerechnet bei der Gen Z wieder so angesagt? Dieser Frage geht Martin von Böselager im Spiegel nach. Denn er stellt fest, Kylie Jenner lässt sich mit Kippe auf dem Cover der Vanity Fair fotografieren, TikTok-Sängerinnen singen vom Rauchen gegen den Schmerz, Popstars wie Dua Lipa und Charlie XCX lassen bei ihren Hochzeiten Zigaretten an die Gäste verteilen, Kippen-Memes fluten die sozialen Medien. Und tatsächlich belegen Statistiken, dass junge Leute wieder mehr rauchen. Nicht nur Vapes, auch die klassischen Zigaretten. Sehr zum Ärger unseres Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck, der im Spiegel mit den Worten zitiert wird, dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall. Alles richtig, aber Martin von Böselager will ja einfach herausfinden, warum ein totgesagter Trend gerade auch in der Popkultur sein Comeback feiert. Er findet mehrere Erklärungen dafür. Darunter die naheliegendste und nicht wirklich neue Erkenntnis, dass die Gen Z fasziniert ist von der Ästhetik der 90er und Nullerjahre. Zigaretten sind untrennbar mit dieser Ästhetik verbunden. Interessant ist die Beobachtung, dass der Zigarettentrend maßgeblich von Frauen angetrieben wird. Gut möglich, schreibt von Böselager, dass Rauchen als trotzige Geste gegen den Schönheitswahn und den Zwang zur Selbstoptimierung Frauen gerade besonders reizt. Eher Brad als Clean Girl. Dazu ist gerade auch nicht klar, wofür man sich eigentlich fit halten soll, während die Welt im Chaos versinkt. Als Teil dieser Generation würde ich sagen, fairer Punkt. Die Feuilletons betrauern außerdem den Tod eines Malers, der als einer der einflussreichsten Vertreter der zeitgenössischen Kunst gilt. Und der übrigens auch ein leidenschaftlicher Raucher war, bis zum Schluss. Die Rede ist von David Hockney. Schöner ging die Kunst nie baden, betitelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Nachruf auf den britischen Künstler. Die meisten werden Hockney für seine Gemälde von Swimmingpools kennen, denn damit wurde er weltberühmt. Über die ästhetische Bedeutung eines seiner bekanntesten Poolgemälde mit dem Titel A Bigger Splash von 1967 schreibt Niklas Mark in der FAZ: Formal ist The Splash eine Komposition aus abstrakten Farbflächen, die Wasser, Architektur und Natur darstellen. In diese Flächen bricht ein geradezu abstrakt expressionistischer Splash hinein, der hinter einem unsichtbaren, gerade ins Wasser gesprungenen Körper in die Luft spritzt. Hockney bringt hier formal die großen Bewegungen der amerikanischen Nachkriegsmoderne, Farbfeldmalerei und abstrakten Expressionismus in einem Bild zusammen. Der Tagesspiegel schreibt, er trug das Lebensgefühl Kaliforniens in seine Bilder und war einer der vielseitigsten Künstler seiner Zeit. Die Süddeutsche Zeitung feiert ihn als den letzten großen britischen Künstler des 20. Jahrhunderts und beschreibt ihn als einen immerfort sich entwickelnden, stets neugierigen Künstler, einen jungen Geist in einem erstaunlich zähen Körper. Hockney wurde 88 Jahre alt. Und in der Frankfurter Rundschau wird eine Aussage von ihm zitiert, die genau diese Lebensphilosophie zum Ausdruck bringt. Ich glaube, ich bin gierig nach einem aufregenden Leben. Ich will, dass es immer aufregend ist und das gelingt mir wirklich. Andererseits kann ich Aufregung finden, das gebe ich zu, in Regentropfen, die in eine Pfütze fallen. Und das können viele nicht. Ich habe vor, es aufregend zu haben, bis zu dem Tag, an dem ich zusammenbreche. Hoffen wir, dass es genau so war.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.